Radio SRF.
18 Uhr, Radio SRF, Echo der Zeit. Afrikanischer Segen für französische Soldaten. Die Afrikanische Union begrüßt den Militäreinsatz der ehemaligen Kolonialmacht in Mali. Wir fragen wieso und treffen den Bürgermeister von Timbuktu.
On est une population très tolérante. Timbuktu, on a des chrétiens. On a même des animistes, mais c'est pas notre problème.
Wir sind tolerant, sagt er, die Religion unserer Nachbarn geht uns nichts an. Geldsegen für die ETH Lausanne, die EU fördert ein Hirnforschungsprojekt mit bis zu 1 Milliarde Euro.
It's a bit like building a huge puzzle with trillions of pieces, a lot of missing pieces.
Ein Puzzle mit Billionen Teilen sei das, sagt Hirnforscher Henry Markram. Viele davon fehlen. Und?
Ich bin kein Gauner. Andere sagen, ich bin ein Gauner, aber ich stimme dem nicht zu.
Besuch bei Kim.com, dem wohl umstrittensten Internetunternehmer der Welt. Echo der Zeit am Mikrofon, Roman Fillinger. Die malischen Truppen haben heute zusammen mit französischen Elitesoldaten die legendäre Wüstenstadt Timbuktu eingekreist. Seit heute haben die Franzosen für ihren Einsatz in Mali auch die Unterstützung der Afrikanischen Union. Ich habe Afrika-Korrespondent Patrick Wülser gefragt, ist das nicht erstaunlich, dass 54 afrikanische Länder die Soldaten einer ehemaligen Kolonialmacht begrüßen?
Doch, auf den ersten Blick schon. Es war in jüngster Zeit die Politik der Afrikanischen Union, militärische Probleme selber zu lösen, also sich zu emanzipieren von Europa. Ein Beispiel wäre Somalia. Und jetzt kamen die Franzosen und schufen in Mali einfach Tatsachen. Ursprünglich war ja auch für Mali eine afrikanische Truppe vorgesehen, wurde im Dezember so beschlossen. Aber die wartete diese Truppe, man sagt, es würde Herbst. Und nun sind die Leute in Mali aber begeistert, dass die Franzosen gekommen sind. Sie werden gefeiert, und zwar, das ist nicht nur eine emotionale Freude, sondern Mali, die Bevölkerung weiß, und eben auch die Afrikanische Union, dass Afrika dieses Problem nicht selber hätte lösen können. Nur ein Bruchteil dieser ECOWAS-Truppen sind in Mali eingetroffen. Und man sagt in der Hauptstadt, dass ohne die Franzosen die Islamisten wahrscheinlich längst in der Hauptstadt wären.
Nun sind diese Franzosen zusammen mit Truppen der malischen Armee dabei, Timbuktu, die Wüstenstadt, einzunehmen. Wie wichtig ist das für den Kampf gegen die Islamisten in Mali?
Wahrscheinlich moralisch sehr wichtig für die Bürgerinnen und Bürger in Mali und zur Propaganda der Franzosen. Timbuktu ist nicht irgendeine Stadt. Es ist etwa die 6. Stadt, die von den Franzosen erobert wird, aber es ist die symbolträchtigste. Es ist die Religions- und Kulturstadt Malis. Wenn man Malier anspricht auf eine allfällige Trennung von Nord und Süd, dann würde man nie beistimmen, nicht aus territorialen Gründen, sondern Timbuktu gehört eben zu Mali. Auf der anderen Seite, also der Krieg, der wird weitergehen, der ist damit nicht gewonnen. Also die Islamisten, die sind ja nicht aufgelöst, sondern sie wurden vertrieben in eine Wüste, so groß wie Frankreich. Und ein Offizier in Bamako sagte mir letzte Woche auch, als sie Gao, Kidal und Timbuktu besetzten, diese Islamisten, wussten wir wenigstens, wo sie sind, wo wir sie suchen müssen. Jetzt sind sie verstreut. Und sie aufzuspüren und zur Rechenschaft zu ziehen, ist wahrscheinlich mit viel Zeit und Arbeit verbunden.
Patrick Wülser. Er hat in Mali den Bürgermeister von Timbuktu getroffen. Wieso der an eine rasche Versöhnung glaubt, Sie hören es hier im Echo der Zeit nach den Nachrichten mit Ueli Zindl.
Das Human Brain Project der ETH Lausanne und das Graphen-Projekt im südschwedischen Göteborg erhalten in den nächsten 10 Jahren je rund 1 Milliarde Euro zugesprochen. Das teilen die ETH und die EU mit und bestätigen Vorabberichte von letzter Woche. Beim Human Brain Project versuchen Forscher, das menschliche Hirn am Computer zu simulieren. Das soll helfen, Erkrankungen des Hirns besser zu verstehen, sowie neue Medikamente zu entwickeln und zu testen. Beim schwedischen Projekt geht es um Anwendungen des neuen Kunststoffes Graphen, der einzigartige Eigenschaften besitzt und zu einem Wunderstoff des 21. Jahrhunderts werden könnte. Jüdische Organisationen in der Schweiz bedauern Lücken in der Botschaft von Bundespräsident Ueli Maurer zum Gedenken an den Holocaust. Die Schweiz sei während des Krieges eine Insel für viele Bedrohte und Verfolgte gewesen. Dies habe Maurer zu Recht betont. Viele Flüchtlinge seien aber wegen der Haltung der Schweiz in den sicheren Tod abgeschoben worden. Die selbstkritische Auseinandersetzung der Schweiz mit ihrer Vergangenheit habe Maurer außer Acht gelassen, teilen der Schweizerische Israelitische Gemeindebund und die Plattform der liberalen Juden der Schweiz mit. Das Berner Kantonsparlament stellt sich hinter den vorgeschlagenen Ablauf zur Lösung des Jura-Konflikts. Nach einer regionalen Abstimmung im Berner Jura sollen auch die bernjurassischen Gemeinden separat über einen Wechsel zum Kanton Jura abstimmen dürfen. Der Präsident der vorberatenden Kommission hatte vor der Debatte die Ratsmitglieder dazu aufgerufen, gesunden Menschenverstand walten zu lassen. Ziel sei es, den Jura-Konflikt ohne Aggressionen zu lösen. Insbesondere die SVP wollte, dass das Parlament gar nicht erst auf die Vorlage eintritt. Es sei stoßend, dass der Kanton Bern sozusagen seine eigene Scheidung organisiere. Das Festhalten am Bankgeheimnis führe in eine Sackgasse. Dies erklärte der Präsident des Schweizerischen Bankenpersonalverbandes Peter Röhne wieder vor Medien in Bern. Ein Bankgeheimnis, das im Widerspruch stehe zu den Rechtsordnungen der wichtigsten Partnerländer, sei nicht tragfähig. Weiter sagte wieder, Bankangestellte stünden mehr und mehr unter Druck, seit auch über sie Daten weitergegeben würden an ausländische Behörden. Außerdem gäbe es Hinweise, dass die USA und Deutschland Daten austauschten über Steuerhinterziehung in der Schweiz. Die Abzockerinitiative schließlich werde vom Vorstand des Schweizerischen Bankenpersonalverbandes mit großer Mehrheit gutgeheißen. Der Familienartikel in der Bundesverfassung nützt nach Ansicht des Ja-Komitees mehr, als er kosten wird. Das Komitee Ja zur Familie besteht aus SP, CVP, Grünen, BDP, Grünliberalen, EVP und den FDP-Frauen. Es hat die Kostenschätzungen der Gegner kritisiert, diese seien überrissen. Denn ein Ja würde nicht zu einem flächendeckenden Betreuungsangebot führen. Der Familienartikel ist eine der eidgenössischen Abstimmungsvorlagen vom 3. März. Die ägyptische Regierung will dem Militär mehr Möglichkeiten geben. So sollen Soldaten wie die Polizisten künftig auch Personen festnehmen können, wie staatliche ägyptische Medien berichten. Das Parlament werde sich noch heute mit der Vorlage befassen. Ägyptens Opposition protestierte gegen die Maßnahme und wies ein Angebot Mursis zum Dialog zurück. Gestern hatte Präsident Mursi über Suez, Ismailia und Port Said für einen Monat den Ausnahmezustand verhängt. Außerdem gilt dort nachts eine Ausgangssperre. Ein ehemaliger Aktienhändler der französischen Sparkassengruppe BPCE muss für 315 Millionen Euro Verlust geradestehen. Ein Pariser Strafgericht hat den Mann zu 2 Jahren Haft auf Bewährung verurteilt. Er ist arbeitslos und soll die 315 Millionen zurückzahlen. Die Spekulationen waren 2008 bemerkt worden. Der damalige Vorstandschef und weitere Manager der BPCE mussten daraufhin zurücktreten, auf Druck der französischen Regierung. Nach dem verheerenden Brand in einer Disco hat die brasilianische Polizei mehrere Personen festgenommen. Lokale Medien berichten übereinstimmend, dass zu ihnen auch der Besitzer der Disco gehöre. Außerdem seien Mitglied einer Musikgruppe festgenommen worden. Die Gruppe hatte beim Auftritt in der Brandnacht eine Show mit Feuerwerk präsentiert. Beim Unglück gestern in Santa Maria im Süden des Landes kamen nach bisherigen Erkenntnissen über 230 Menschen ums Leben. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 7.484 Punkten plus 0,3%. In New York steht der Dow Jones Index bei 13.895 Punkten minus 0,1%. Der Euro wird zu einem Franken 24,82 gehandelt, der Dollar zu 92,73 Rappen. Das Wetter. Morgen im Norden zunehmend bewölkt, am Nachmittag Regen, ab rund 1500 Metern fällt Schnee. Im Süden bleibt es noch länger freundlich. Es wird mild, bei rund 8 Grad.
Sie hören Echo der Zeit auf SRF 1 und SRF 4 News. Ein menschliches Hirn simulieren, dafür bekommen Forscher der ETH Lausanne 1 Milliarde Euro. Was bringt das? Die Menschen versöhnen, das will der Bürgermeister von Timbuktu, aber wie? Die europäische Wirtschaft anfeuern, das will der Deutsche Gewerkschaftsbund.
Wir schlagen vor, einen europäischen Zukunftsfonds zu schaffen, der jährlich Investitionen in Höhe von 2% des Bruttosozialprodukts Europas auflädt, also rund 250, 260 Milliarden Euro.
Sagt uns der Chef des Gewerkschaftsbundes. Dann, wie unkritisch darf er sein? Die Frage zu Bundespräsident Maurers Blick auf den Zweiten Weltkrieg. Und, wie öffentlich will ich sein? Die Frage zu Facebook.
Ich habe ein paar Sachen so eingestellt, dass Freunde von Freunden anschauen können. Und das ist ja eben scheinbar nicht so gut.
Sagt diese Schülerin nach einer Lektion Datenschutz. Echo der Zeit, eine Sendung, die es auch als Podcast gibt, unter srf.ch. 100 Milliarden Hirnzellen verknüpft mit 100.000 Milliarden Synapsen, das ist unser Gehirn. Besser zu verstehen, wie das alles funktioniert, das ist das Ziel des Human Brain Projects der ETH Lausanne. Die EU hat es zu einem von zwei Flaggschiff-Forschungsprojekten gekürt und wird es über die nächsten 10 Jahre fördern, und zwar massiv. Bis zu 1 Milliarde Euro können jetzt ins Human Brain Project fließen. Aus Brüssel, Urs Bruder.
We are announcing our biggest research cash award ever.
Wir kündigen die größte je vergebene Cash-Auszeichnung für Forschungsprojekte an, so die zuständige EU-Kommissarin. Und sie bittet Henry Markram auf die Bühne, den Professor aus Lausanne, der das menschliche Gehirn rekonstruieren will.
I suspect your brain would be harder to model than the average one.
Ihr Gehirn wäre wahrscheinlich noch schwerer zu rekonstruieren als ein durchschnittliches. Markram selber erzählt nach der Auszeichnung, dass ihn dieses Projekt schon jahrelang beschäftigt. Und er beweist im Gespräch, dass er gelernt hat, es für Laien attraktiv zu beschreiben.
It's a bit like building a huge puzzle with trillions of pieces. A lot of missing pieces. Most of the pieces, in fact, are missing.
Wir arbeiten an einem gewaltigen Puzzle mit Billionen Teilen und die meisten Teile fehlen auch noch. Jetzt müssen die Hirnforscher aller Welt ihre einzelnen Ergebnisse in einem Projekt zusammenbringen. So können wir unser Verständnis des Gehirns vorantreiben. Markram tritt nicht als genialer Einzeltüftler auf, sondern als Koordinator.
At some point in time you have to realize that your own individual efforts are great. But not enough. You have to pull them.
Wir müssen unsere Kräfte zusammenlegen. Das Human Brain Project ist bis jetzt vor allem ein Plan. Ein Plan zur Entwicklung einer Forschungsplattform und ein Plan, um aus Supercomputern, wie es sie heute noch gar nicht gibt, das Gehirn Teilchen für Teilchen nachzubauen und so seine Funktionsweise zu simulieren. Ein unmöglicher und auch eher unsinniger Plan, sagen manche Hirnforscher.
You know, every revolution has critics. That's the nature of science.
Jede Revolution hat ihre Kritiker, antwortet Markram mit der Gelassenheit des Siegers. Klar sei das ein High-Risk-Projekt, Grundlagenforschung eben. Aber seines Erachtens liegt viel drin. Er verspricht neue Instrumente zur Erforschung von unheilbaren Hirnkrankheiten und eine neue Generation von Supercomputern mit der Schweiz an der Spitze der Computersimulationsforschung.
The ramifications on Switzerland being at the technological edge of simulation-based research are quite enormous.
Freude auch beim ebenfalls nach Brüssel gereisten ETH-Ratspräsidenten Fritz Schiesser.
Ich denke, das ist ein grosser Erfolg auf europäischer Ebene. Und das sollte eigentlich Rückwirkungen haben auch auf den ganzen ETH-Bereich und wahrscheinlich darüber hinaus auch für die Hochschullandschaft in der Schweiz.
An EU-Gelder kommt die Schweiz nicht ganz umsonst. Brüssel unterstützt das Projekt mit höchstens 500 Millionen. Die andere 500 Millionen sollen die beteiligten Länder aufbringen. Hochgerechnet auf die Laufzeit des Projektes von 10 Jahren wird der ETH-Rat über 200 Millionen ins Human Brain Project einschießen. Oder über 20 Millionen jährlich. Zu viel, sagen Kritiker. Schiesser relativiert.
Wir bekommen vom Bund rund 2,2 Milliarden. Dann denke ich nicht, dass dieses Projekt derart viele Mittel abzieht, dass für kleinere Projekte nicht mehr genug Geld da ist.
Für die nächsten 4 Jahre hat der ETH-Rat bereits 85 Millionen Franken gesprochen.
Ich denke, wir bringen unseren Anteil dessen, was die EU nicht bezahlt,
sagt Fritz Schiesser. Und noch ist nicht einmal sicher, ob die EU ihren Beitrag wirklich leisten kann. Um das EU-Forschungsprogramm für die nächsten 7 Jahre wird nämlich immer noch gestritten. Adel verpflichtet, beruhigt die EU-Kommissarin heute.
No blash oblige, so I can be nearby certain that this will be filled in.
Ich bin mir sicher, dass wir unsere Ankündigungen erfüllen werden.
Aus Brüssel, Urs Poderer. Mit einem Supercomputer wollen die Hirnforscher also das menschliche Gehirn im Detail simulieren. Ich bin jetzt mit Wissenschaftsredaktorin Odette Frey verbunden. Welchen praktischen Nutzen verspricht man sich davon?
Ja, also ein praktischer Nutzen im Sinne von neuen Medikamenten gegen Alzheimer oder Ähnliches, das ist vorerst nicht auszumachen. Das Human Brain Project ist Grundlagenforschung. Klar, man hat die Hoffnung, dass man das Gehirn besser verstehen wird, dass man verstehen wird, wie zum Beispiel Lernen funktioniert, bis hinab auf einzelne Hirnzellen oder sogar Gene. Und man hat natürlich durchaus die Hoffnung, neue Strategien gegen Hirnkrankheiten entwickeln zu können. Aber das sind eben Hoffnungen. Also versprechen können die Forscher zum jetzigen Zeitpunkt nichts. Alles, was in diese Richtung geht, ist eher unter dem Titel Forschungs-PR einzuordnen.
Wie muss ich mir denn das vorstellen, ein Gehirn im Computer simulieren?
Zuerst einmal braucht es enorm leistungsfähige Computer und die gibt es so in der Art noch nicht, die müssen also entwickelt werden. Was man zweitens braucht, sind möglichst viele Daten über die Funktionsweise des Gehirns, über einzelne Nervenzellen etwa und wie verschiedene Hirnregionen zusammenarbeiten. Diese Daten wollen die Forscher weltweit einsammeln und in die Rechner speisen, mit dem Ziel eben, das gesamte Gehirn im Computer zu simulieren, also eine Art virtuelles Abbild des Gehirns zu schaffen.
Das alles klingt sehr ehrgeizig. Glauben Sie, das kann gelingen?
Ja, das ist genau die Frage. Und einige Hirnforscher bezweifeln, dass es gelingen wird. Sie halten das Gehirn für zu komplex. Wenn man das Vorläuferprojekt von Henry Markram anschaut, das heißt Blue Brain Projekt, dann sieht man, sehr weit ist man bisher nicht gekommen. Die Forscher konnten erst einen winzigen Teil eines Rattengehirns simulieren. Das ist ein erster Schritt, aber noch nicht der Durchbruch. Auf der anderen Seite glauben viele Wissenschaftler wirklich an das Potenzial dieser Forschung in der Schweiz und auch im Ausland. Allen ist dabei aber klar, das Human Brain Project ist ein Hochrisikoprojekt. Der Erfolg dieses Ansatzes, mit riesigen Rechnern auf das Gehirn loszugehen, der ist ungewiss.
In dieses Hochrisikoprojekt fließt 1 Milliarde Euro. Bleibt da überhaupt noch Geld für andere Hirnforschung in Europa?
Ja, es könnte tatsächlich schwieriger werden für Hirnforscher, die nicht mitmachen am Human Brain Project. Einfach weil dieses Projekt so viel Ressourcen und auch Aufmerksamkeit bindet, so dass alles andere daneben verblasst. Aber auf der anderen Seite fließt viel Geld in die Neurowissenschaften weltweit und nicht alles ist Computersimulation. Es braucht ja auch weiterhin Daten aus Experimenten, damit man diese Computer überhaupt mit etwas füttern kann. Aber ein gewisses Klumpenrisiko entsteht mit solchen Mammutprojekten wie dem Human Brain Project.
Das viele Geld wird durch die ETH Lausanne koordiniert. Was heißt denn das für den Forschungsstandort Schweiz?
Nun eben, die Schweiz hat die Leitung dieses Milliardenprojekts. Es sind aber auch andere europäische Länder beteiligt, Deutschland etwa und auch Frankreich. Klar ist, die ETH Lausanne, die wirklich jetzt das Zentrum ist, dieses Human Brain Projects, die steht im Rampenlicht. Sie wird nun definitiv zu einer sehr wichtigen Stimme in den europäischen Neurowissenschaften. Dass die Chancen gut sind für ein Schweizer Flaggschiff-Projekt, das war schon lange klar, weil die Schweiz schwimmt vorne mit in der europäischen Forschung und sie war außerdem mit mehreren Projekten auch vertreten in der Flaggschiff-Endrunde. Dass jetzt das Human Brain Project eines von 2 Siegerprojekten ist, das zeigt, dass die Strategie des ETH Lausanne-Präsidenten Patrick Aebischer aufgegangen ist. Er hat Henry Markram vor 10 Jahren an die Hochschule geholt, mit dem Ziel, an der Schnittstelle von Hirnforschung und Computertechnologie etwas ganz Großes aufzubauen. Und nun kommt also das ganz große Geld dafür.
Besten Dank, Odette Frey. Sie ist Wissenschaftsredaktorin bei Radio SRF. Gut 2 Wochen nach dem Einmarsch der Franzosen in Mali sind die Elitesoldaten und die malische Armee offenbar unmittelbar davor, die legendäre Wüstenstadt Timbuktu einzunehmen. Das Vorrücken der Militärs ist begleitet von Vorwürfen, von Übergriffen und von Gräueltaten, verübt von Soldaten, von Islamisten, aber auch von Zivilisten. Die Stammesältesten im Norden Malis mahnen zur Versöhnlichkeit, auch der Bürgermeister von Timbuktu. Patrick Wülser hat ihn vergangene Woche in Bamako getroffen.
Mali ist ein seltsam geformtes Land. Seine Grenzen wurden durch Kolonialbeamte am Schreibtisch skizziert. Sie erinnern an einen havarierten Schmetterling. Der kleine Flügel im Süden ist eine fruchtbare Savanne, der große Flügel im Norden eine trockene Wüste. Dort mittendrin liegt die legendäre Stadt Timbuktu. Anfangsjahr habe er die Stadt verlassen, um Hilfe zu organisieren, sagt der Bürgermeister von Timbuktu, Ali Ousmane Sisse. Es fehle an allem, an Nahrungsmitteln, an Medikamenten und die Situation sei unerträglich geworden.
Quand vous pouvez pas envoyer
votre fille ou bien votre femme ici chez le voisin, si elle n'a pas la tête couverte, soit on la chicote devant vous.
Wenn es nicht möglich ist, dass sie ihre Tochter zum Nachbarn schicken, nur weil sie nicht verschleiert ist, und sie zur Strafe vor ihren Augen ausgepeitscht wird und ins Gefängnis kommt. Wenn ein verlobtes Paar mit einem Kind gesteinigt wird, nur weil es nicht verheiratet ist, dann frage ich mich, in welchem Land leben wir? Welche Religion erlaubt so etwas? Vom Erdboden verschwunden sind die Gotteskrieger aber auch nach dem heutigen Tag nicht. Sie haben sich in die weite Wüste zurückgezogen. Zurückgelassen haben sie nicht nur Minen, sondern auch Zwietracht. In den vergangenen 9 Monaten kam es im Norden Malis zu unheiligen Allianzen zwischen Separatisten, Banditen und Gotteskriegen. Einzelne Tuareg, welche seit 50 Jahren regelmäßig ihre Unabhängigkeit fordern, verbündeten sich zeitweise mit den Islamisten. Jetzt kommt die Rache. Es wird von Folterungen und außergerichtlichen Erschießungen von Tuareg und anderen Kollaborateuren berichtet. Der Vorsitzende der gewählten Respektpersonen, Humaini Belko, hat bereits vergangene Woche zur Versöhnung aufgerufen.
Nous avons des sources d'inquiétude parce que nous savons qu'à partir du moment où la rébellion éclaté, on dit la rébellion Tuareg.
Wir haben Grund zu großer Sorge, denn kurz nachdem die Rebellion ausgebrochen ist, hat es geheißen, die Tuareg und Islamisten würden gemeinsame Sache machen. Aber wir, die vor Ort leben, wissen, dass die Mehrheit der Tuareg die Waffen nie erhoben hat. Die Tuareg sind nicht einfach Terroristen, so wenig wie die Araber. Es sind nur wenige. Die Leute im Norden Malis als Terroristen zu bezeichnen, ist deshalb inakzeptabel. Auch Ale Ousmane Sisse, Bürgermeister von Timbuktu, ist ein Gewählter und sagt, ein richtiger Muslim erhebe nie die Waffe gegen einen anderen Muslim.
Si votre frère est islamiste, vous ne voulez pas. Je ne dois pas vous en vouloir, puisque votre frère est islamiste.
Ich habe kein Recht, jemanden zu schlagen, sein Eigentum zu zerstören oder gar zu töten, nur weil sein Bruder ein Islamist ist und seine Waffen gegen uns erhoben hat. Mali ist ein Flickenteppich aus 30 Ethnien und ebenso vielen Sprachen. Im schmetterlingsförmigen Kolonialgebilde kam es immer wieder zu separatistischen Aufständen, aber nie zu einem Religionskrieg.
L'Islam c'est seulement une couverture.
Die Religion ist nur ein Deckmantel für Drogenhändler, verblendete Gotteskrieger und Entführer, um ungestört ihren Geschäften nachzugehen. Es gelte, diese wahren Feinde zu isolieren und zur Rechenschaft zu ziehen. Dann brauche es Wahlen. Ein Putsch in der Hauptstadt im vergangenen Frühling hat den dramatischen Vormarsch überhaupt erst ermöglicht. In einem Jahr herrsche in seinem Land wieder Frieden, glaubt Ale Ousmane Sisse.
Dans un an, il serait très bon vivre à Timbuktu, puisque on est une population.
In einem Jahr wird das Leben in Timbuktu wieder friedlich und harmonisch sein. Wir sind ein sehr tolerantes Volk. Bei uns sind alle willkommen. Es hat Muslime, aber auch Christen, selbst Naturreligionen. Alle leben zusammen, machen ihre Arbeit. Friede sei mit allen.
Ta religion est là, ma religion est là. Le sexe que nous réunit là, c'est le travail. On finit le travail. Salam alaikum, alaikum assalam.
Zum Abschied überreicht der Bürgermeister eine Visitenkarte mit der Einladung, ihn bald in Timbuktu zu besuchen. Auf der Karte die malische Flagge, darunter der Wahlspruch des Landes, der zur Euphorie des Magistraten passt, aber weniger zur aktuellen Situation. Ein Volk, ein Ziel, ein Glaube.
Patrick Wülser war für uns in Mali. Zum gestrigen Holocaust-Gedenktag hat auch Bundespräsident Ueli Maurer eine Erklärung veröffentlicht, eine, die für Irritationen sorgt. Maurer zeichnet nämlich das Bild einer standhaften und hilfsbereiten Schweiz im Zweiten Weltkrieg, ohne mit einem Wort die Schattenseiten zu erwähnen. Elmar Plotzer.
Der Holocaust-Gedenktag erinnere an fürchterliche Verbrechen und unfassbares Leid, heißt es in der gestern veröffentlichten Erklärung von Bundespräsident Ueli Maurer. Doch wenn es um die Rolle der Schweiz in jener Zeit geht, sieht Maurer keinen Anlass zu Selbstkritik und Nachdenklichkeit. Die Schweiz sei auch in den Jahren des Zweiten Weltkriegs ein Land der Freiheit und des Rechts geblieben, schrieb Maurer. Und weiter?
Unser Volk hat damals, trotz immensem Druck des Auslandes, die Kraft gefunden, den eigenen, unabhängigen Weg fortzusetzen. So wurde die Schweiz für viele Bedrohte und Verfolgte zur rettenden Insel.
Für seine Erklärung erntet Maurer Kritik, vor allem für das, was er nicht gesagt hat. Kein Wort zu den tausenden jüdischen Flüchtlingen, die in den Kriegsjahren an der Schweizer Grenze zurückgewiesen wurden. Es sei zu bedauern, dass der Bundespräsident die notwendige kritische Auseinandersetzung der Schweiz mit ihrer eigenen Vergangenheit unerwähnt lasse, schreiben die jüdischen Dachorganisationen der Schweiz in einer gemeinsamen Medienmitteilung. Nicole Boel, die Präsidentin der Plattform der liberalen Juden der Schweiz.
Wir sind der Meinung, dass es natürlich auch Schwächen und Irrtümer in der Politik der Schweiz gehabt hat in dieser Zeit. Und diesen Satz, der fehlt uns.
Man müsse die Licht- und die Schattenseiten sehen, erklären die jüdischen Organisationen. Das unterstreicht auch der Historiker Hans-Ulrich Jost, der früher Professor an der Universität Lausanne war und zur Rolle der Schweiz im Zweiten Weltkrieg geforscht hat. Gerade die Flüchtlingspolitik jener Jahre sei ein dunkles Kapitel. Zwar habe die Schweiz tatsächlich Flüchtlinge aufgenommen, auch jüdische Flüchtlinge, aber ein großer Teil von ihnen habe erst in den letzten Kriegsmonaten in die Schweiz einreisen dürfen. Und in der schlimmsten Phase des Zweiten Weltkriegs hätten die Schweizer Behörden hartherzig reagiert.
Im Moment, als die größten Verfolgungswellen in Deutschland stattfanden, das heißt 1942, da war die Schweizer Grenze für die Juden gesperrt.
Mit grausamen Konsequenzen. Viele der abgewiesenen Flüchtlinge fanden den Tod in den deutschen Konzentrations- und Vernichtungslagern. Und historische Dokumente zeigen, dass der damalige Bundesrat wusste, was mit den Juden im Dritten Reich geschah. Es sei befremdlich, sagt Historiker Hans-Ulrich Jost, dass Bundespräsident Maurer diese Tatsachen unerwähnt lasse, obwohl in den 90er Jahren mit der Bergier-Kommission eine große Geschichtsaufarbeitung stattgefunden habe. Aber in nationalkonservativen Kreisen werde das ignoriert.
Wir haben das schon bei den Berichten der Kommission Bergier gesehen, dass gewisse Kreise in der Schweiz und gewisse politische Strömungen eben nicht bereit sind, diese negativen Punkte auch zu anerkennen. Und deshalb werden sie immer wieder verdrängt.
Bundespräsident Maurer wollte heute nicht persönlich zu dieser Kritik Stellung nehmen. Über seine Presseabteilung ließ er aber schriftlich ausrichten, eine kurze Erklärung wie die gestrige sei nicht der geeignete Ort, um eine differenzierte Geschichtsdiskussion zu führen. Die Leistung der Aktivdienstgeneration zu würdigen, das sei aber auf jeden Fall gerechtfertigt.
Es ist 18.27 Uhr, Sie hören das Echo der Zeit von Radio SRF und hier geht es weiter mit heiklen Daten, persönlichen auf Facebook und Co. und fremden auf den Computern von Kim.com. Zuerst aber eine gesellschaftliche Zeitbombe. Dafür hält der Deutsche Gewerkschaftsbund, der DGB, nämlich die hohe Arbeitslosigkeit in Südeuropa. Statt diesen sozialen Sprengstoff zu entschärfen, klagen die Gewerkschafter, zündeln die Politiker und sparen. Der DGB schlägt deshalb heute am Kongress des Europäischen Gewerkschaftsbundes in Madrid ein radikales Gegenprogramm zu Merkels Sparübungen vor. Der deutsche Plan, so das Versprechen, schaffe Arbeitsplätze, löse Investitionen in Nachhaltigkeit aus und koste die Staaten erst noch nichts. Wie das? Kaspar Selk haben mit Michael Sommer, dem Chef des Deutschen Gewerkschaftsbunds, gesprochen.
Wir schlagen vor, einen europäischen Zukunftsfonds zu schaffen, der jährlich Investitionen in Höhe von 2% des Bruttosozialprodukts Europas auflädt, also rund 250, 260 Milliarden Euro.
260 Milliarden Investitionen pro Jahr und das 10 Jahre lang, also 2,6 Billionen, will Michael Sommer in europäische Strukturprojekte investiert sehen. Vor allem im Süden, aber nicht nur. Europaweit sollen mit diesem Geld Infrastrukturprojekte finanziert werden, die gerade jetzt in Angriff genommen werden müssten, sagt der DGB. Verkehrsprojekte, Breitbandversorgung, private und öffentliche Dienstleistungen, Investitionen in Bildung, altersgerechte Infrastruktur, in die Energiewende. So würden Arbeitsplätze geschaffen und so würden die Grundlagen für eine bessere Zukunft gelegt. So werde Europa insgesamt krisenfester. Und wer soll das bezahlen? Diejenigen, die von der Krise am meisten profitiert hätten, sagt Michael Sommer, die Reichen und der Finanzmarkt.
Um dieses zu finanzieren, wollen wir eine einmalige Anschubfinanzierung haben über eine Vermögensabgabe von 3% von allen Reichen. Und danach müsste sich das Ding aus sich selbst heraustragen. Und für Zins und Tilgung wollen wir die Finanztransaktionssteuer verwenden. Das ist im Kern dessen, wie wir ihn finanzieren wollen, also ohne Schulden.
Und ohne die Haushalte der Mitgliedsländer zu belasten. Ein europäischer Zukunftsfonds soll errichtet werden. Mit einer einmaligen Abgabe von 3% auf großen Vermögen soll ein Grundkapital von 200 bis 250 Milliarden Euro erhoben werden. Der Fonds soll dann Anleihen für einzelne Projekte auflegen, deren Zinsen und spätere Tilgung soll, wo nötig, über die Finanztransaktionssteuer auf Börsengeschäften finanziert werden. Dieser Fonds und seine Aktivitäten soll nicht von den einzelnen Mitgliedsländern gemanagt werden, sondern das müsse ein gesamteuropäisches Projekt werden.
Wir werden zum Beispiel Fragen der Energiepolitik in Europa nur gemeinsam lösen können. Wir Fragen der Infrastrukturen, der Investitionspolitik in Europa nur gemeinsam lösen. Und es ist für uns auch ein Beitrag, ich sage mal, auch die Europa-Idee insgesamt zu stärken. Ich glaube, wir müssen wesentlich stärker zu dem Bewusstsein kommen, wir reden nicht mehr über nationale Volkswirtschaften. Europa wird auf Dauer nur eine Chance haben, wenn es sich auch als ein gemeinsamer Wirtschaftsraum versteht.
Arbeitgeber und bürgerliche Parteien schütteln den Kopf, ob solcher linker Vorstellungen. Nicht machbar, heißt es dort. Jetzt gelte es erst einmal, die einzelnen Länder mit rigorosen Vorgaben zu sanieren, die großen Löcher, etwa in Griechenland oder Spanien, zu stopfen, zu sparen halt. Möglicherweise, aber sicher nicht nur, sagt Michael Sommer. Das Beispiel Deutschland zeige, dass man mit Sparen allein nicht aus der Krise herausgekommen wäre.
Wir haben investiert, wir haben aktive Maßnahmen der Arbeitsmarktpolitik gemacht. Wir haben keine Arbeitnehmerrechte eingeschränkt, wir haben keine sozialen Rechte eingeschränkt, im Gegenteil. Und wir sind gut aus der Krise gekommen.
Sommers gigantisches Investitionsprojekt wird auf viele Einwände stoßen. Bei einzelnen Regierungen, denen eine einmalige Reichensteuer für alle Vermögen ab 1 Million zuwider sein wird. Aber auch bei seinen Gewerkschaftskollegen, nicht überall, reagiert man positiv, etwa auf das Stichwort Investition in die Energiewende. In Frankreich hängen Zehntausende Arbeitsplätze an der Atomindustrie oder in Großbritannien an der Börse, welche die Finanztransaktionssteuer fürchtet. Das sei auch nur eine Diskussionsbasis, an der man jetzt gemeinsam arbeiten wolle, sagt Sommer, erst mit den Gewerkschaftskollegen, dann mit der Politik. Aber eines sei klar, Deutschland wäre nicht auf die Beine gekommen nach dem Krieg, wenn andere nicht bereit gewesen wären, hier zu investieren. Deswegen könne und dürfe Deutschland den anderen Ländern jetzt auch nicht nur Magerkuren vorschlagen.
In der Klasse 3 FM der Zürcher Kantonsschule Stadelhofen waren die Smartphones heute ausgeschaltet. Wie immer. Aber sie waren Thema im Unterricht. Die Schülerinnen und Schüler haben vom Datenschützer einiges über den sicheren Umgang mit sozialen Medien, mit Facebook, Twitter oder WhatsApp lernen können. Heute war Europäischer Datenschutztag und da hat auch Zürich-Korrespondent Claudine Vinzenz die Lektion im Zürcher Gymnasium Stadelhofen besucht.
Als die Pausenglocke kurz vor 23:30 ertönt, sieht es im Schulzimmer 35 in der Kanti Stadelhofen anders aus als sonst. Der Besuch des Datenschützers in der Klasse hat das Interesse der Medien geweckt, Kameras sind aufgestellt, Fotoapparate klicken. Darum muss der Datenschutzbeauftragte Bruno Beriswil zuerst etwas klären. Wollen sich die Schülerinnen und Schüler überhaupt fotografieren und filmen lassen?
Jetzt muss ich aber konkret fragen, seid ihr damit einverstanden? Alle. Also wenn das morgen im Blick auf der ersten Seite ist, dann stört euch das nicht.
Und schon ist Bruno Beriswil mitten im Thema Datenschutz. Und schnell ist man auch beim Thema Facebook. Was gibt man von sich preis? Was sind die Risiken, wenn man bei dieser sozialen Plattform dabei ist? Und dabei sind sie, die 16- bis 18-jährigen Schülerinnen und Schüler, alle, fast alle.
Wer von Ihnen nutzt Facebook? Also ich denke, fast alle. Alle, ja, alle. Zwei nicht, drei nicht.
Eine der Ausnahmen ist Billy Meyer. Er ist nicht Facebooker aus Überzeugung.
Ich bin nicht einer, der mein Leben kommentieren muss. Und das ist eigentlich der typische Witz, den man über Facebook macht. Aber ich finde eben, ich brauche kein Facebook, weil ich will lieber so kommunizieren, indem ich sie sehe.
Und doch fühlt sich Billy Meyer in der Klasse nicht als Außenseiter. Wenn die anderen über ihre gemeinsame Facebook-Plattform, die sie eingerichtet haben, etwas abmachen, schreiben sie Billy einfach ein E-Mail, dann weiß er es auch. Aber zurück zu den aktiven Facebookern in der Klasse. Bruno Beriswil fragt weiter, wer hat über die Einstellungen bei Facebook dafür gesorgt, dass nicht alle alles sehen können, was man auf die Plattform stellt. Nur so kann man verhindern, dass zum Beispiel ein zukünftiger Chef vor einem Bewerbungsgespräch unangenehme Bilder im Netz findet. Es zeigt sich, die wenigsten haben das mit den Sicherheitseinstellungen genau genommen und auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen von Facebook sind niemandem präsent.
Wer hat die gelesen?
Kein Wunder, sind viele Schüler nach der Stunde etwas nachdenklich.
Was ich nicht gewusst habe, ist, dass man die Fotos sozusagen Facebook schenkt, in dem Sinn.
Und dass sie auch die Informationen dafür weitergeben, das hat mich ein bisschen schockiert.
Ja, ich habe gemerkt, dass ich meine Privatsphäre-Einstellungen noch mal ganz genau anschauen sollte, weil ich mir nicht sicher bin, ob ich das alles eingestellt habe. Ich habe das Gefühl, ich habe ein paar Sachen so eingestellt, dass Freunde von Freunden anschauen können. Und das ist ja eben scheinbar nicht so gut, weil es dann sehr viele Leute sehen können und das sollte ich, glaube ich, ändern.
Und trotzdem, Facebook deswegen meiden, das wollen auch in Zukunft die allerwenigsten.
Ich finde, es ist sehr praktisch als Informationsbeschaffung und ja, der Austausch vor allem.
Weil ich habe vor 5 Jahren einen Aufenthalt in Australien gehabt mit meiner Familie. Ich bin dort in die Schule und habe dann nachher gefunden, ich bleibe jetzt per Facebook mit ihnen in Kontakt.
Diese Gymi-Schülerinnen und Schüler haben an diesem Morgen also etwas gelernt. Noch aber gehört Social-Media-Unterricht im Kanton Zürich auf keiner Stufe zum offiziellen Lehrplan, auch wenn sich alle einig sind, dass das in Zukunft so sein sollte. Nur gefordert seien vor allem die Eltern, sagt die Geschichtslehrerin der Klasse, Susi Jenny.
Die Schule kann ergänzen, die Schule kann unterstützen, die Schule kann aufklären, den einen oder anderen neuen Aspekt hineinbringen, wie das heute auch geschehen ist. Aber es ist eine Ergänzung. Es kann die Erziehungsarbeit in Anführungszeichen zu diesem Thema nicht ersetzen.
Die Lehrerin der Klasse 3FM der Zürcher Kantonsschule Stadelhofen, Cortine Vinzenz, war für uns dort. Mega heißt das neue Projekt des deutschen Internetunternehmers Kim.com. Vor einer Woche ging der neue Speicherdienst online. Mehr als 1,5 Millionen Nutzer haben sich seither angemeldet. Der Start von Mega fiel kaum zufällig auf den Jahrestag von Kim.coms Verhaftung in Neuseeland. Das amerikanische FBI wirft ihm nämlich vor, er sei ein Pirat und habe mit dem illegalen Kopieren von Filmen Millionen verdient. Dotcom selbst sieht sich als Sündenbock. Urs Welterlin hat den umstrittenen Internetunternehmer in Neuseeland getroffen.
Der Mann ist ein Riese. Kim.com, 39 Jahre alt, 2,5 Meter groß, gebaut wie ein Schützenpanzer. Früher war er Kim Schmitz, ein Computerhacker aus Kiel. Heute lebt er wie ein Mafiaboss in einer Luxusvilla, in der alleine das Bett 130.000 Franken gekostet hat. Doch das Geld für seinen Reichtum, das habe er alles ehrlich verdient. Das sieht die amerikanische Justiz anders. Vor einem Jahr stürmten neuseeländische Elitepolizisten mit Hilfe des amerikanischen FBI sein Anwesen, drückten ihm ein Gewehr an die Schläfe und verhafteten ihn. Über Mega Upload habe er das Hoch- und Runterladen von urheberrechtlich geschützter Software, Musik und Filmen erlaubt und gefördert. Doch Dotcom sieht sich als Sündenbock.
Also erstmal muss man ja klarstellen, das, was die USA anschuldigen, ja schon als Testfall zu verstehen ist.
Denn hunderte von Konkurrenten bieten weiterhin genau dasselbe an, Google Drive etwa oder SkyDrive. Nutzer können ihre Daten über das Internet auf einen Server abspeichern, der irgendwo ist, in Deutschland, in Amerika. Von dort können sie sie auch wieder abrufen, jederzeit. Dotcom bestreitet gar nicht, dass einzelne Nutzer von Mega Upload diesen Dienst missbraucht haben, um illegal kopierte Filme zu verbreiten. Sobald er aber davon erfahren habe, seien diese Daten entfernt worden, genauso wie es das Gesetz vorschreibt. Er vergleicht seinen Dienst mit dem der Post.
Es ist natürlich ein falscher Ansatz zu sagen, dass wir jetzt hier das Postamt platt machen, weil irgendwelche Leute in ihren Briefen irgendwas Illegales verschicken.
Dass er selbst, seine Firma, direkt illegal Material verbreitet haben, das bestreitet er vehement. So fürchtet er die angedrohten Jahrzehnte in einem amerikanischen Gefängnis kaum. Er ist überzeugt, dass er im August freigesprochen wird, wenn über das Auslieferungsverfahren verhandelt wird. Bisher läuft es gut für ihn. Die Richter haben nicht nur die Razzia der Polizei als illegal erklärt, der neuseeländische Geheimdienst habe ihn ohne richterliches Okay ausspioniert. Für Dotcom ist nicht er das Problem, sondern das seiner Meinung nach antiquierte Vertriebssystem der amerikanischen Filmindustrie. In Zeiten der unmittelbaren Kommunikation seien Leute frustriert, wenn ein Film in einem Land ins Kino gehe und sie ihn zu Hause erst in 6 Monaten sehen können.
Wenn man allerdings nun das Angebot weltweit zeitgleich verfügbar macht, dann hat man diese Frustration nicht.
Somit fördere Hollywood indirekt die Piraterie seiner eigenen Filme. Er habe Ideen, wie die amerikanische Filmindustrie mit dem Internet arbeiten kann, statt gegen den Lauf der Zeit zu gehen. Er glaubt, dass Hollywood mit dem richtigen Konzept einer der größten und rentabelsten Anbieter von Inhalten werden könnte. Doch in den großen Studios will man seinen Rat nicht hören, man will den Mann nur sehen. Und zwar hinter Gittern.
Das war Urs Welterlin aus Neuseeland und das war das Echo der Zeit. Verantwortlich Monika Oetli, für die Nachrichten Christian Löscher, am Mikrofon Roman Fillinger.
Eine Sendung von Radio SRF. Mehr Informationen und Podcasts auf srf.ch/news.